Ja, vielen Dank, Herr Kreuzer, für die nette Einführung. Ihnen erstmal einen schönen Abend. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, ich bin nicht rot geworden bei all den Lobeshymnen, die Sie gerade über mich erzählt haben. Ich möchte also nach dem fulminanten Auftakt, den Herr Wiesendanger vor 2 Wochen hier gegeben hat, Sie jetzt in eine etwas andere Welt der Zwerge, der kleinen Nanos, entführen, nämlich in die der Nanopartikel. Das sind Teilchen, die wir auf chemischem Wege herstellen. Und ich will mal anfangen damit, Ihnen einfach einen kleinen Überblick zu geben, wo diese Nanotechnologie heute überall eingesetzt wird. Vieles von dem wissen Sie eigentlich auch schon und sehen Sie im täglichen Leben. Hier sind so die 4 Bereiche, in denen die Hauptinnovationen bereits entweder stattgefunden haben oder im Laufe der nächsten Jahrzehnte stattfinden. Das eine ist Mobilität in Leichtbausystemen, ressourcenschonende Fahrzeuge, dann im Energiebereich Beleuchtung, Photovoltaik, Energiespeicher, Brennstoffzellen, solche Geschichten. Dann, was Sie vor 2 Wochen gehört haben, Information und Kommunikation, das ist das Gebiet, was Herr Wiesendanger ja hier auf weltführendem Niveau vertritt. Und dann ist noch ein Bereich, der unser tägliches Leben auch sicherlich sehr verändern wird, und das ist der Bereich der Medizin, wo die Partikel dann auch eingesetzt werden. Und ich möchte Ihnen jetzt mal einen kleinen Überblick über diese verschiedenen Felder geben. Ich will nicht anfangen mit all diesen vielen Dingen, die heute überall so schon drin sind. Also Sie wissen, in Sonnencremes sind Nanopartikel, weil man nur mit anderen Molekülen die hohen Lichtschutzfaktoren nicht hinkriegen kann. Es gibt viele kratzfeste Oberflächen in Farben und Lacken, Beschichtungen, alles das, was heute so ein bisschen besser geworden ist, wo man gar nicht merkt, dass da groß Nano oder irgendwas drin ist, einfach nur, es ist besser geworden, als es vor einiger Zeit waren. Batterien, die sind kleiner geworden, in den Handys, in Laptops, wo man früher noch dicke Dinger mit rumschleppen musste. Das ist alles so ein Teil der Nanotechnologie, die so schleichend Einzug gehalten hat. Das ist auch nichts Neues. Im Grunde genommen ist das die Fortsetzung der Kolloidchemie, so hat man das früher genannt, wo man auch schon vor 150 Jahren kleine Teilchen synthetisch hergestellt hat, hat schon Faraday gemacht, und unwissend haben es andere Leute schon, die Römer und davor in Indien schon einige tausend Jahre vor Christus menschlich hergestellt. Also viele von diesen Anwendungen sind heute bereits da, machen Sachen etwas besser oder manchmal auch ein bisschen überflüssig, wenn ich so denke an Silber-Nanopartikel in Socken, damit man sich die Füße nicht waschen muss oder so. Da muss man wirklich überlegen, ob man das nun braucht oder nicht. Aber es gibt eine ganze Menge Dinge, wo es nützlich ist, wo es sinnvoll ist, und auch eine Menge Dinge, wo wir wirklich, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten bahnbrechende Innovationen haben werden. Und wenn man sich mal anguckt, warum Nano eigentlich, warum ist Nano so toll und so hip, das ist so eine Skala, wo wir die Größen einfach mal sehen. Das fängt hier beim Menschen an, also in Metern, hier ist so die Meterskala, und pro Teilstrich hier ist immer 10-mal kleiner. Dann sind wir hier im Mikrometerbereich irgendwo, das ist so der klassische technische Bereich, den man durch Mikrostrukturierungsverfahren gut im Griff hat. Heute kann man in der Elektronikindustrie noch viel kleiner werden dabei, also das sind so typische technische Strukturen. Und dann darunter, wo man sagt, Systeme, die in einer Dimension kleiner als 100 Nanometer sind, da fängt dieser Nanometerbereich an. Und wenn man mal auf die rechte Seite hier geht, dann sieht man, was bei diesen Größen so in der Natur vorhanden ist. 2 Nanometer, das ist etwa der Durchmesser der DNA. 50 Nanometer, das ist ungefähr ein Virus. Und dann wird es schon ein bisschen größer, Bakterien, Blutzellen, schon im Mikrometerbereich, wo die Strukturen sich dann bilden. Und jetzt kann man fragen, warum ist das so? Und die Antwort ist sehr einfach. Weil mit den Elementen und der Chemie, die es auf der Erde gibt, brauchen wir die Größe, zum Beispiel eines DNA-Stranges, um die Informationen, die dort untergebracht werden sollen, unterzubringen. Der Virus braucht diese Größe, damit er ein so komplexes Verhalten anlegend an den Tag legen kann, sich an unserem Immunsystem vorbeimogeln kann, irgendwie noch eine fremde DNA in sich trägt und die dann irgendwo in unseren Körper einschleust. Transportsysteme in unserem Körper selber, die uns mit Nahrung versorgen, haben auch diese Größen, 50 Nanometer aufwärts, 100 Nanometer, Mikrometer. Und das aus gutem Grund. Die Funktionalität, die die Natur uns vorlebt, die Komplexität, geht nur ab einer bestimmten Größe. Das können Sie nicht mit kleinen Molekülen machen, sondern Sie müssen die kleinen Moleküle wie Lego-Bausteine zu größeren Strukturen zusammenfügen. So, das ist im Grunde genommen so das, was sich dahinter verbirgt. Und es gibt drei wesentliche Eigenschaften, die diesen Nanometerbereich so besonders machen. Das eine ist eine ganz einfache Geschichte. Stellen Sie sich einen großen Klotz vor, Sie hacken den in immer kleinere Stücke und zählen die Atome, die auf der Oberfläche sind und die, die im Inneren sind. Wenn der Klotz ganz groß sind, sind fast alle im Inneren. Und wenn der Klotz immer kleiner wird, dann sind immer mehr auf der Oberfläche. Und in diesem Nanometerbereich, so ungefähr bei 3 Nanometer im Durchmesser, da hat man etwa genauso viele Atome auf der Oberfläche eines Teilchens wie im Inneren. Und jetzt sind die Atome auf den Oberflächen immer ein bisschen anders. Die werden nur von weniger Atomen im Inneren zusammengehalten und haben deshalb andere Energien, andere Eigenschaften. Dadurch ändern sich Eigenschaften der Materialien, solcher Pulver wie Schmelzpunkte und ähnliche Sachen. Es wird auf einmal die Oberfläche, die normalerweise bei makroskopischen Materialien nur eine geringe Rolle spielt, wird entscheidend für die Eigenschaften. Das nutzt man in allen möglichen Materialien aus. Eine wichtige Klasse sind Kompositmaterialien, da werde ich gleich ganz kurz drauf eingehen, wo man Nanopartikel in Polymere einbettet und diese große Oberfläche ausnutzt, um die da wunderbar reinzubringen und um diese mechanisch besser zu machen. Es gibt andere Dinge in der Natur, wo es um Erkennungsmechanismen geht. Auch die brauchen diesen Nanometerbereich. Da sind es spezielle Strukturen. Die Natur macht das mit Proteinen und anderen Molekülen. Sowas versuchen wir nachzumachen. Und dann gibt es einen Bereich, den die Natur für sich so nicht erschlossen hat. Das sind die quantenmechanischen Effekte, die in einigen anorganischen Materialien auftreten, in Halbleitermaterialien, in Metallen, magnetische Eigenschaften, die sich verändern von Materialien, wenn sie klein werden. Da haben Sie vor 2 Wochen ja auch was drüber gehört. Oder eben eins dieser Beispiele hier, wo man sieht, wie die Farbe der Fluoreszenz von Partikeln sich ändert, nur dadurch, dass ich die Größe der Teilchen verändere. Gucken wir uns mal an, wie macht man denn überhaupt solche Teilchen? Ich sagte, das ist Chemie. Und es ist in der Tat, wenn Sie sich so mal erinnern an Ihre alte Schulzeit, Chemie, Sie haben 2 Sachen oder der Lehrer kippt 2 Sachen zusammen, das wird entweder bunt oder es stinkt oder es gibt einen Niederschlag. Das sind so die 3 Möglichkeiten. Oder der hat Mist gebaut und es ist gar nichts passiert. Und hier ist so ein Fall, wo eigentlich wir 2 Substanzen miteinander mischen. Und dann würde sich ein Niederschlag bilden, also ein Feststoff aus der Lösung. Und das ist so eine Geschichte, die passiert auf mikroskopischer Ebene so, dass die Atome von diesem Feststoff, die einen in der einen Flasche, die anderen in der anderen Flasche, die kommen hier in der Lösung zusammen. Und zunächst müssen ein paar von denen zusammenkommen, bilden einen winzig kleinen Kristallkeim. Und der wächst dann weiter und wird normalerweise ein großer Kristall. Und wenn der schwer genug ist, dann fällt er runter. Das ist der Niederschlag. Und der Trick, den wir machen, ist, dass wir da diese kleinen Bürsten hier, Moleküle haben. Das sind Moleküle, die haben die Eigenschaft, sich auf die Oberflächen von solchen Keimen zu legen oder auch schon teilweise mit den Vorstufen hier reagieren. Und vor allem hinterher, wenn sich eine bestimmte Teilchengröße gebildet hat, diese Teilchen einpacken und stabil halten. Und die bleiben dann auch stabil. So, gucken wir uns die Dinger mal an. Das hier ist so ein typisches Verfahren, Elektronenmikroskopie, wo man diese Partikel sehen kann. Im Elektronenmikroskop hat man so ein kleines Kupfernetzchen, das sind diese Stege. Und von einem Steg zum anderen sind etwa 100 Mikrometer, das ist der Durchmesser eines Haares etwa. Und darüber liegt über allem ein ganz hauchdünner Kohlefilm. Der ist durchsichtig für die Elektronen. Da kann man also jetzt von oben, so wie im normalen Mikroskop mit Licht, durchscheinen, scheint man hier mit Elektronen durch. Die Elektronen haben eine kürzere Wellenlänge und können deshalb besser kleine Strukturen abbilden. Und jetzt vergrößern wir die ganze Geschichte mal. Wir haben da einen Tropfen von so einer Lösung mit Teilchen draufgebracht und eingetrocknet. Und Sie sehen das jetzt hier. Hier kommen jetzt langsam die Teilchen zum Vorschein. Es sind Eisenoxidpartikel in diesem Fall, also Rost. Das benutzt man in der Medizin als Kontrastmittel. Und Sie sehen, die sind sehr einheitlich. Sie sehen, die ordnen sich teilweise auch sehr schön in solchen 2-dimensionalen Kristallen da drin. Man kann die halt immer, den gucken wir uns mal genauer an. Jetzt sieht man so kleine Striche hier, das sind die Kristallnetzebenen hier drin. Die Oberflächen sind facettiert und das kann man heute sehr schön vergrößern mit diesen neuen Geräten, die wir haben. Und Sie sehen hier, haben wir dann die Skala, das sind die einzelnen Eisenatome. Und die Vergrößerung, das ist so ungefähr das, was auch Herr Wiesendanger Ihnen gezeigt hat mit seinen Rastersondenmethoden. Also hier haben Sie so einen Nanometer, oder das ist so ungefähr, als würden Sie hier dieses Mäppchen, also der Vergrößerungsmaßstab, den Sie da sehen, so ungefähr, als würden Sie dieses Mäppchen auf die gesamte Erdoberfläche vergrößern. Und man sieht das jetzt, und das macht auch ein bisschen den Unterschied zu den alten Verfahren der Kolloidchemie aus. Wir haben heute die Methoden, und das ist ganz wichtig, zu sehen, was wir machen. Wir können hingucken, wenn wir im Labor was machen, wir wissen, was rauskommt. Und dadurch ist das Gebiet natürlich sehr weit vorangeschritten. Wir können viele unterschiedliche Teilchensorten machen dabei. Hier sehen Sie also bei diesen Eisenoxiden zum Beispiel, man kann die rund machen, man kann die so würfelförmig machen, man kann die länglich machen, man kann da so Sternchen draus wachsen. Alles Mögliche kann man da heute machen und man kann auch ganz, ganz viele Materialien in dieser Form von Nanopartikeln herstellen. Und ich möchte Ihnen jetzt mal ein Beispiel zeigen. Herr Kreuzer hat es in der Einführung schon gesagt. Wir haben hier in Hamburg einen Sonderforschungsbereich an der TU Hamburg-Harburg und da geht es darum, hochbeanspruchbare Werkstoffe zu machen und zwar so ein bisschen nach dem Vorbild der Natur. Und da ist zum Beispiel, wenn man sich das Perlmutt anguckt in Muscheln, das ist extrem hart und nicht brüchig eigentlich, das ist mechanisch ein unglaublich gutes Material. Und das ist eine Kombination, das ist nicht etwa ein rein anorganisches Material, sondern das ist eine Kombination aus anorganischen Schichten und dazwischen ist Organik. Also was Weiches. Diese Kombination weich und hart nutzt die Natur beim Zahnschmelz und bei anderen Dingen, die ebenfalls unglaublich gute mechanische Eigenschaften haben, wird dieses Prinzip eingesetzt. Und wir wollen versuchen, sowas nachzumachen. Und der Weg, den wir gehen ist, oder den wir vor kurzem mit unseren Kollegen gegangen sind, ist, dass wir also Partikel genommen haben. Diese Partikel haben ja, ich hatte Ihnen gezeigt, diese kleinen Bürsten. Das ist zum Beispiel so ein Molekül hier, das ist Ölsäure, also was ganz Harmloses. Das sitzt da oben drauf und diese Partikel sind normalerweise voneinander getrennt. Und jetzt pressen wir die zusammen, dann drücken wir auch so ein bisschen diese Ölsäure zusammen und die Ölsäure hat hier eine Doppelbindung, heißt das, und die können untereinander chemisch vernetzt werden und damit verbrückt man dann diese Partikel in so einer Matrix und zwar richtig durch chemische Bindung. Und dann wird das ziemlich fest, hier sieht man nochmal die Elektronenmikroskopie davon, also das sind die Teilchen und drumherum dieses Krisselige, das ist diese organische Matrix, die man durch Pressen bei recht moderaten Temperaturen noch hier vernetzt hat und man sieht auch hier im Überblick, es bilden sich sogar solche kristallinen Strukturen aus, so ganz geordnete Strukturen, wo diese Teilchen zusammenkommen und mit so einer Matrix zusammengehalten werden dabei. Und dieses Material ist in der Tat sehr, sehr gut. Hier ist etwas gezeigt, man nennt das also diese Eigenschaft, den elastischen Modulus, davon, das gibt auf der einen Seite, wie man dran zieht und die Festigkeit, hier auf der anderen Seite die Härte. Und da kann man also hier einfach so Skalen mal nehmen, je höher, je besser und so weiter. Und das sind so Literaturwerte, die bekannt sind von synthetischen Kompositmaterialien. Das ist das, was wir realisieren können hier in Hamburg. Das ist der Kollege Schneider von der TU Harburg, der wird Ihnen solche Sachen im nächsten Vortrag noch sehr ausführlich erzählen. Das soll nur so einen kleinen Vorgeschmack geben und soll Ihnen aber auch zeigen, wir sind auf dem Weg, die Natur nachzumachen, aber die Natur sitzt hier und diese Werte sind immer noch sehr viel besser als das. Also wir haben Glück, es gibt noch eine Weile was zu forschen. Und die Natur ist wie in fast allen Fällen besser als wir. Okay, kommen wir zu einer anderen Sorte Teilchen. Und das sind diese bunt leuchtenden Partikel, Quantum Dots nennt man die auch, also Quantenpunkte, aufgrund dieser quantenmechanischen Effekte, die dafür sorgen, dass eben man das gleiche Material hat und das einmal rot und dann mehr orange und grün und wohl blau und wie auch immer leuchten kann. Diese Systeme werden heute in Displays verwendet. Das erste Display kam von Sony vor 3 Jahren raus, Triluminos-Serie. Und was Sie gesagt haben, ist eben, die Farbqualität von diesen Fernsehern ist sehr viel besser. Und das ist sie auch. Und um Ihnen das zu erklären, was der Trick dabei ist, will ich Ihnen mal kurz erklären, wie so ein Display funktioniert. Im Grunde genommen ist jeder Bildpunkt eines Farbdisplays, den Sie sehen, setzt sich aus drei einzelnen Bildpunkten zusammen in den Farben Rot, Grün und Blau. Und Rot, Grün und Blau zusammen, wenn man das so zusammenmischt, daraus kann man alle möglichen Farben herstellen. Also in der Mischung von allen Farben gibt es Weiß und man kann eben auch alle anderen Zwischenfarben aus Rot, Grün und Blau machen. Durch diese Mischung dieser Farbpunkte haben Sie also den Eindruck eines Pixels in einer unterschiedlichen Farbe. Und jetzt muss man diese unterschiedlichen Farben dadurch generieren, dass die Intensität des roten, grünen und blauen Lichtes unterschiedlich ist. Durch unterschiedliche Mischungsverhältnisse gibt es den unterschiedlichen Farbton dieses einen Bildpunktes. Dazu hat man hier oben Filter, die also ein rotes Licht durchlassen, grünes Licht und blaues Licht und muss natürlich von hinten diese Bildpunkte beleuchten. Das passiert so, seitdem wir die Flachbildschirme haben, jeder will es ja flach haben, dass wir diese sogenannten Weißlicht-LEDs dort einsetzen. Das, was man auch in der Beleuchtungsindustrie heute hat. Und diese Weißlicht-LEDs, die scheinen in so eine Mattscheibe rein, ein Lichtleiter, der oben rau ist und damit von hinten so eben ganz hell aussieht. Und das Licht kommt jetzt von hier hoch und jetzt muss ich die Intensität dieses Lichtes an jedem einzelnen Punkt hier schalten können. Und das machen die Flüssigkristalle. Das passiert so, dass hier unten ein Polarisationsfilter ist, der lässt nur Licht einer bestimmten Polarisationsebene, also so wie das schwingt, durch. Jetzt kommt dieses Licht hier an und diese Flüssigkristalle sind so stäbchenförmige Moleküle, die je nachdem, wie die sich ausrichten, die Polarisationsebene des Lichtes drehen können. So schematisch, wie auch diese Stäbchen hier gedreht sind. Und dann hat man also die Filterfolie hier oben und einen zweiten Polarisationsfilter, der um 90 Grad gedreht zu dem ist. Und das heißt, der untere Filter lässt nur Licht durch, was so schwingt, der obere filtert nur das, was so schwingt. Wenn das einfach beleuchtet wird, jetzt von hinten, würde gar nichts durchkommen, ist schwarz. Man muss jetzt mit diesen Flüssigkristallen, die dazwischen sind, die Polarisationsebene so drehen, dass das oben rauskommt. Und das tut man damit, dass überall ein Transistor da praktisch drin sitzt und das aktiv im elektrischen Feld schaltet. Ist ziemlich kompliziert, wenn man das so sieht, ziemlich aufwendig. Und das will man natürlich ein bisschen besser auch machen in Zukunft. So, jetzt die Innovation. Was ist eigentlich gemacht worden? Und da muss man wissen, es ist immer sehr schwer, eine völlig neue Technologie einzuführen. Und das war ein großer Vorteil, das brauchte man hier nicht. Man hat lediglich die weiße LED durch eine blaue LED ersetzt, den Lichtleiter behalten und dann hat man hier eine Streuscheibe eingesetzt, in der Quantumdots waren, diese kleinen Nanoteilchen, die da so schön leuchten. Und diese Teilchen leuchten in Rot, Grün und Blau. Und jetzt kann man fragen, was ist denn daran nun so viel besser? Dazu muss man wissen, wie eine Weißlicht-LED funktioniert. Eine Weißlicht-LED, also was wir für Beleuchtung benutzen, ist im Grunde genommen eine blaue Leuchtdiode und darüber sitzt eine gelbe phosphoreszierende Substanz. Diese Substanz absorbiert einen Teil des blauen Lichtes und strahlt es als gelbes Licht wieder ab. Und das ist hier oben in dem Spektrum gezeigt. Hier ist das blaue Licht, was eigentlich von der LED erzeugt wird und jetzt wird es umgewandelt. Hier sieht man so ein breites Spektrum mit einem Maximum im gelben Spektralbereich. Wenn man Blau und Gelb mischt, kriegt man Weiß, aber kein richtiges Weiß. Der Grünanteil und der Rotanteil ist sehr gering hier drin. Und das bedeutet, dass man mit dieser Beleuchtung im Hintergrund die Farben nicht sehr gut darstellen kann. Man kann die Grüntöne nicht gut darstellen und die Rottöne nicht gut darstellen. Das ist auch der Grund, weshalb Sie heute, wenn Sie die LED-Beleuchtung kaufen, immer nur das Gefühl haben, naja, also irgendwie die alte Glühlampe war schöner oder die Halogenbeleuchtung gemütlicher oder so, das kriegt man noch nicht richtig hin. Und es gibt bis heute keine Phosphore, klassische Phosphore hier, die sowas machen können, daraus ein schönes, gemütliches, weißes Licht oder ein farbgetreues, weißes Licht. Und das stellt man immer so dar in diesen Farbskalen hier. Das ist so eine Farbnormskala. Ganz außen auf den Linien sind alle Spektralfarben gezeigt und hier drinnen dann die Mischfarben. Und immer wenn man so durchgeht von einer Seite zur anderen, dann in der Mitte hier ist es weiß und erhält man Komplementärfarbe und so weiter. Wenn man mit einer solchen Weißlicht-LED jetzt ein Display betreibt und man will damit die Farben erzeugen, dann kann man nur diesen kleinen Bereich aus dem gesamten Farbspektrum, was Sie hier sehen, darstellen. Und das ist natürlich ziemlich schlecht. Und es liegt an diesen Weißlicht-LEDs. Wenn man jetzt die Quantum Dots nimmt, dann hat man auch die blaue LED und man nimmt eine grünleuchtende und rotleuchtende Teilchen, die ein schmales Spektrum haben. Und Sie sehen sofort, dann kriegt man hier einen viel größeren Farbraum, den man darstellen kann. Der ist besser als diese Adobe RGB-Norm. Das ist das, was so die Grafiker verwenden. Und man hat damit wirklich ein sehr, sehr gutes Display. Das ist eine Geschichte, die geht noch ein Stück weiter. Also, das war eine sehr einfache Änderung. Die Fernsehleute wollen da noch ganz andere Sachen machen in Zukunft. Der nächste Schritt, der auch leicht einzuführen ist, ist, dass man hier unten diese Streuscheibe nochmal wieder verändert und dafür polarisiert abstrahlende Quantenstäbchen verwendet. Die können wir auch machen. Dann spart man sich einen Polarisationsfilter. Das ist 50% mehr Licht über den dicken Daumen. Dann spart man sich den Filter hier an dieser Stelle und man kriegt eben gleich ein deutlich helleres Display daraus. Und man kriegt auch noch besser ein Display raus, weil wenn man nochmal sich anguckt, wie das mit den Farben ist, diese Quantum Dots hier, die leuchten gleich in den richtigen Farben, während hier ganz viele Mischfarben noch da drin sind in der normalen weißen Hintergrundbeleuchtung. Wenn ich hieraus ein reines Grün rausschneiden will und ein reines Rot, dann schmeiße ich eine ganze Menge Licht weg, durch das, was die Filter dann wieder rausfiltern. Bei den Quantum Dots bleibt praktisch alles, brauche ich fast keine Farbfilter mehr oder ich brauche eigentlich überhaupt keine mehr und kann die Intensität voll nutzen. Und damit kann man wesentlich intensiveres Licht machen. Ja, und dann geht die ganze Geschichte so weiter, dass man dann auch Systeme machen möchte, wo man ganz auf die Flüssigkristalle verzichtet, direkt die Quantum Dots schaltet oder mit elektrischem Strom zum Leuchten bringt. Das sind so die nächsten Generationen von Displays, die kommen werden. Und auch im Beleuchtungssegment wird da viel passieren. Das ist ein Riesenmarkt, der dahinter steckt. Ja, ich möchte Ihnen noch ein Beispiel aus dem Energiebereich und Mobilitätsbereich liefern. Und das hat was, das sind die Brennstoffzellen. Und das ist eins der Autos, die in Serie gegangen sind vor wenigen Jahren von Toyota auf Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie. Basierend. Und da muss man so wissen, in der Autoindustrie ist es so, es hat in den letzten Jahren immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder einen Wechsel im Dogma gegeben, auf was man setzt. Werden die Batterien schneller besser oder die Brennstoffzellen schneller besser? Und im Moment sehen Sie, wenn Sie Autos sich angucken, E-Mobile sind in der Regel aufgebaut aus Batterien und dass man über die Lithium-Ionen-Batterien die auch Teil der Nanotechnologie sind, dass man daraus die Batterien macht. Haben natürlich den riesigen Nachteil der begrenzten Reichweite und dass Sie, wenn Sie dann weiterfahren wollen, erstmal aussteigen müssen und eine Tasse Kaffee reicht nicht, um das wieder aufzuladen. Und da ist natürlich eine Brennstoffzelle super. Sie können an eine Tankstelle fahren und entweder das, was hier ist, über Wasserstoff oder, wo man eben auch sehr stark dran forscht, sind die Methanol-Brennstoffzellen. Und wo man dann im Hinterkopf hat, dass man einen geschlossenen CO2-Kreislauf haben möchte, also CO2 aus der Atmosphäre wiederum auch mit elektrochemischen Methoden zum Beispiel und Nanotechnologie bindet und daraus Methanol macht und das Methanol wieder verbrennt in Brennstoffzellen, wo es sonst keine Abgase gibt und damit ein CO2-neutrales System hat und die Energie meinetwegen über Solarenergie dann da reinsteckt. Das sind alles solche Visionen, die da sind und da muss man technologisch natürlich hinkommen. Eine Brennstoffzelle, mal vom Prinzip her, wie die funktioniert, das sind zwei Elektroden, die Anode und die Kathode, die sind porös und dann hat man hier solche porösen Materialien, auf denen Katalysatoren aufgebracht sind, auf beiden Seiten und dazwischen ist eine Membran. Und jetzt passiert Folgendes, der Wasserstoff oder Methanol kommt auf die eine Seite, gibt hier die Elektronen über den Katalysator ab, die Elektronen wanderten über einen äußeren Stromkreis, die Protonen hier durch und werden hier abgefangen, weil an der Elektrode gleichzeitig der Sauerstoff reduziert wird zu O2- und mit den Protonen dann zu Wasser. So, das funktioniert soweit auch, Es gibt einen großen Entwicklungsbedarf, was man braucht, sind sehr effiziente Elektroden, dass sie erstens wenig Platz brauchen, eine große Oberfläche haben, viel Möglichkeit zur Umspülung mit diesen Brennstoffen dann dabei und dass man sehr selektive Membranen hier entwickelt, die diese Protonen nur in einer Richtung durchlassen. Wenn das andersrum läuft, dann gibt es wieder Kurzschluss und das ist alles Mist. Also das muss schon sehr gut funktionieren. Und bei den Membranen, da versucht man auch mit Hilfe von, das ist jetzt Soft-Nano-Technologie, also aus der Polymerchemie entstanden, durch Block-Copolymere zum Beispiel Membranen zu machen, wo solche Löcher drin sind, wo man die Lochgröße durch auch Selbstorganisationsprozesse steuern kann. Das ist eine Sache, die da ein großes Potenzial hat. Wird hier in Hamburg auch geforscht, in Geesthacht an der HZG-Gruppe von Herrn Abetz. Und auf der anderen Seite die Katalysatoren selber. Einerseits Träger, hier sind solche spaghettiförmigen Trägermaterialien, das sind Kohlenstoff-Nanoröhrchen und da sind kleine Katalysatorteilchen drauf. Sowas geht ganz schön. Und jetzt kommt so eine Sache rein, wir können wunderbar kleine Teilchen machen und wir können auch wunderbar solche kleinen Katalysatorteilchen machen. Und die richtig effizient zu machen, ist eine ganz große Herausforderung, weil man nämlich sonst sehr viel Platin verbraucht. Und wenn man das wirklich großtechnisch anwenden will und mit den heutigen Mengen und den heutigen Systemen braucht man da sehr, sehr große Mengen Platin, wird sehr teuer und natürlich Verfügbarkeit und all solche Dinge spielen da auch eine Rolle. Und deswegen der Versuch, die Teilchen klein zu machen zum einen und sehr kontrolliert herzustellen, weil man aus der Oberflächenphysik weiß zum Beispiel, dass Teilchen oder dass verschiedene Materialien unterschiedlich katalytisch aktiv sind, je nachdem, welche Kristalloberfläche nach außen zeigt. Und das ist etwas, was wir ganz gut können. Wir können die Form kontrollieren, wir können kontrollieren, welche Oberflächen exponiert sind. Und das kann man mit den klassischen Systemen, die man heute hat, nicht. Wir haben also ein großes Entwicklungspotenzial in diesen Systemen. Wir können das auch mischen mit anderen Metallen, hier zum Beispiel mit Nickel und Palladium, ein bisschen billigeres Material. Und dann kriegt man schöne, wohldefinierte kleine Teilchen und dann versuchen wir die als Katalysatoren einzusetzen. Und da kann man, hier ist ein Ergebnis davon, ein erstes Ergebnis, was wir mit der Forschung, dem Forschungszentrum Jülich, die in Deutschland eine große Zentrale für Brennstoffzellenforschung sind, gemeinsam gemacht haben. Die haben mal Elektroden aufgebaut für so eine richtige kommerzielle Brennstoffzelle und haben Katalysatoren, kommerzielle Katalysatoren auch verwendet. Und dann guckt man sich also an, bei einer bestimmten Belegung mit Platin, wie groß ist der Strom, den ich ziehen kann und gegenüber der Spannung, die dann da ist. Also beides brauche ich. Ich brauche Strom und Spannung. Und das Produkt aus Strom und Spannung ist die elektrische Leistung. Wenn ich also viel Strom habe und viel Spannung, ist das wunderbar. Nun ist es natürlich so, wenn ich keinen Strom habe, habe ich keine Spannung. Oder wenn ich keine Spannung habe, habe ich keinen Strom. Und solche typischen Kurven, die verlaufen dann so, wie das hier gezeigt ist. Das hier sind unsere Partikel bei wenig Strom, viel Spannung und hier geht es dann also so langsam runter. Und das hier ist der kommerzielle Katalysator. Und wenn man jetzt das Produkt aus Strom und Spannung liefert bei den einzelnen Punkten, dann kriegt man diese beiden Kurven hier heraus und das Maximum zeigt hier die Betriebsbedingungen, unter denen man die maximale Leistung erzielen kann. Und wenn Sie das vergleichen, dann ist die maximale Leistung, die mit unseren kleinen Teilchen erzielt wird, schon 7-mal höher als das, was mit kommerziellen Systemen heute machbar ist. Da ist natürlich noch ein weiter Weg, sowas dann wirklich zu übertragen in die Technologie, das stabil zu machen und alles. Es sind noch viele, viele Herausforderungen, aber es ist eine Geschichte, wo viel Potenzial drin steckt. Ja, und da kann man noch weitergehen und heute verwendet man klassischerweise einfach Kohlenstoff so wie Aktivkohle, so ein bisschen poröse Kohlenstoffgeschichten, wo man die Katalysatoren aufbringt. Und da gibt es dann auch Bestrebungen, jetzt Kohlenstoff-Nanoröhrchen zu verwenden, die direkt zu kontaktieren an der Elektrode. Die haben dann eine riesige Oberfläche, da kann man das alles ganz klein machen. Die kann man durchspülen mit den Gasen oder mit Methanol und dann die Nanopartikel darauf deponieren als Katalysatoren. Und damit vielleicht die ganze Geschichte noch kompakter und effektiver machen. Hier sieht man das, wie so eine Kohlenstoff-Nanoröhrchen dekoriert ist mit diesen Teilchen oder hier nochmal in höherer Auflösung. Hier ist eine ganz dünne Kohlenstoff-Nanoröhre und dann hier diese Teilchen. Sie sehen schon hier ganz eindeutig definierte Kristallflächen, die man hier generieren kann. Also auch etwas, wo Potenzial drin steckt. Und hier sieht man, wie so eine fertige Elektrode dann aussieht. Auf so Netzen aufgewachsen, die Kohlenstoff-Nanoröhrchen, wie so ein Teppich hier. Und was man hier in der Vergrößerung nicht sieht, da sind dann noch die kleinen Teilchen drauf. Gut, kommen wir zu einem weiteren Gebiet, nämlich Nanopartikel in der Medizin. Und das ist etwas, was sicherlich auch die öffentliche Aufmerksamkeit am stärksten berührt bei all diesen Dingen. Und das ist ein Gebiet, was so vor 15 Jahren etwa aufgekommen ist. Und man hat damals riesige Versprechungen gemacht. Man hat so eine Vision gehabt, die auch prima ist. Und das ist so ungefähr in diesem Film hier zusammengefasst. Einer, der mit Akademiemitteln mal hergestellt wurde. Also hier, man verpackt Nanopartikel oder Wirkstoffe in einer Kapsel, hängt dann dieses Erkennungsmolekül draußen dran, injiziert diese Dinger ins Blut und dann werden die schön im Körper transportiert. Und Sie sehen hier, dann irgendwo gehen die dann aus den Blutbahnen raus und hier möge dann so eine Tumorzelle sitzen. Und jetzt haben wir hier Erkennungsmoleküle, die ganz speziell die Tumore erkennen. So ein Antikörper zum Beispiel, dann docken die da an und nach einer Weile müssen wir die Zelle überreden, dass sie dann diese Teilchen aufnimmt und dann gehen die da rein und laden ihre Fracht ab und ruckzuck ist der Krebs bekämpft und wir sind wieder gesund und im frühen Stadium kann man alles sehen und ganz großartig und toll und so einfach geht das, man braucht nur ein Nanoteilchen und einen Antikörper dran und schon ist die Sache erledigt. Und das war natürlich nicht so. Und der Weg ist ganz klar ein steiniger. Er hat auch teilweise zu Frust geführt. Ich werde noch ein paar Kommentare dazu abgeben. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und das will ich Ihnen jetzt zeigen. Wenn man sich an so ein komplexes System annähert, dann muss man wissen, dass unser Körper es über den gesamten Prozess der Evolution gelernt hat, mit Nanopartikeln umzugehen. Wir sind seit Beginn der Erde mit Nanopartikeln umgeben. Durch Vulkanausbrüche, durch Feuer, durch Erosion, durch all solche Geschichten. Die Atmosphäre ist voll mit Nanopartikeln. Wir atmen sie jeden Tag ein. Es sind natürlich überall vorkommende Nanoteilchen, die nicht deshalb gut und bio sind, weil sie natürlich sind. Ja, die sind genauso, wenn sie schädlich sind, genauso schädlich wie andere, die wir herstellen. Nur ist es so, dass unser Körper sehr effiziente Mechanismen entwickelt hat, um mit diesen Eindringlingen fertig zu werden. Sonst würden wir gar nicht so alt, wie wir heute sind. Und das heißt, wir haben ein Immunsystem, was alle Fremdstoffe, die irgendwo in den Körper reinkommen, bekämpft. Und das sehr erfolgreich tut. Es gibt ein paar Systeme, die schaffen es, sich dran vorbeizumogeln. Zum Beispiel die Viren. Die machen das clever. Die schaffen es, an diesem Immunsystem vorbeizukommen. Und als die Leute kamen vor 15 Jahren und sagten, wir nehmen das Partikel und hängen da jetzt mal so ein Erkennungsmolekül dran und dann geht das schon zum Tumor hin, dann war das natürlich Quatsch, weil das Immunsystem sofort gesehen hat, du hast hier nichts zu suchen. Sofort aufgefressen, ab in die Leber und weg war's. Ja? Und da gab es lange Zeit viele Publikationen, alles widersprüchlich und so weiter. Mittlerweile ist ein bisschen Klarheit in das Gebiet gekommen und ich will Ihnen zeigen, wo wir ungefähr stehen. Das Erste, was man eigentlich macht, um jetzt, oder eine Strategie, die wir hier auch entwickelt haben, die auch andere gemacht haben, ist natürlich, dass wir sagen, lass es uns doch ein bisschen einfacher probieren. Lass uns doch mal die Nanopartikel nehmen, die Eigenschaften, die sie haben, ausnutzen, zum Beispiel, dass sie so gut fluoreszieren oder dass sie magnetisch sind, dann können wir sie im MRT, in der Kernspintomographie gut beobachten und wir packen die einfach mal in natürliche Transporter rein, die im Körper dafür da sind, Stoffe von einer Stelle zur anderen zu bringen. Die es also gelernt haben, dem Immunsystem zu sagen, ich bin dein Freund. Und da packen wir die einfach rein. Und das sind zum Beispiel Liposomen, die aus Lipoproteinen zusammengebaut sind und die für den Fettstoffwechsel im Körper verantwortlich sind. Nun, der Fettstoffwechsel ist auch ein Gebiet in der Medizin, wo man sehr intensiv forscht und es ist eine aktuelle Geschichte, eben weil es so eine typische Krankheitsgeschichte ist. Hier sieht man mal, wie das Blut aussieht. Das ist Blutserum, also ohne die roten Blutkörperchen. Dann sieht das so klar aus, diese Plasmaflüssigkeit hier. Das ist also praktisch Blutplasma. Und wenn man dieses Blutplasma, das ist so, wenn Sie halt so wie jetzt hier so sind und sich ein bisschen bewegt haben und alles gut ist. Und wenn Sie dann ein typisch deutsches Mittagessen eingenommen haben, dann sieht Ihr Blutplasma danach so aus. Milchig, so wie Milch, Fetttröpfchen, die da drin sind. Und Sie alle wissen, das ist nicht gut und wenn die da drin sind, das gibt Atherosklerose und so weiter und so fort. Da werden Sie sicher noch was hören im letzten Vortrag dieser Serie von Professor Adam. Und diese Erforschung jetzt von typischen Krankheiten, die aufgrund der Störung des Fettstoffwechsels passieren, das ist so ein Gegenstand, der auch hier in Hamburg sehr intensiv betrieben wird. Wenn man sich, da gibt es so einen netten Cartoon zu, den ich da gerne zeige, ist schon 13 Jahre alt aus dem Economist, die Evolution in der westlichen Welt, wie man vom Affen zum aufrechten Gang gekommen ist und der letzte Schritt, den wir vollzogen haben, mit der Cola-Dose dann dabei, der ungefähr das Problem wiedergibt, was wir in der zivilisierten Welt haben, dass nämlich 1 Milliarde Menschen weltweit an Übergewicht leiden, was im Prinzip schrecklich ist, wenn man denkt, wie viele verhungern. Und das ist 1/6 der Weltbevölkerung. Und wenn man sich überlegt, wie viele in eben unseren Kulturkreisen leben, ist das bei uns ja doch schon sehr verbreitet, ja? Wenn man sich überlegt, wie viele Hunger leiden. Nun, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie man sowas macht. Wir haben also die Partikel und wir können diese Fetttransporter kann man isolieren und wieder zusammensetzen. Und dabei kann man diese kleinen Teilchen, die wir haben, die auch öllöslich sind, kann man einfach einbauen. Und man kann die auch schön sehen. Hier ist Elektronenmikroskopie. Man kann die identifizieren und kann die wiederfinden im Körper. Da haben hier die Kollegen vom Heinrich-Pette-Institut ganz tolle Möglichkeiten entwickelt, das zu tun. Und wenn man hier dann jetzt solche typischen Versuche macht, dann geht das so, da hat man eine Maus und das hier ist so ein Kleintier-Kernspintomograph am UKE. Die Maus wird betäubt, wie Sie hier sehen. Das ist schön geheizt da alles, also die friert nicht und die wird auch nochmal gestreichelt und die lebt auch noch und kommt wieder raus und nur da rein und so. Ja, also da kommt sie rein und wieder raus und dann kann man auch gucken, was dann hinterher passiert ist, wo das alles gelandet ist. Entweder die Maus erleidet das Schicksal, dass sie ganz geschnippelt wird oder dass man so eine Biopsie macht. Das können die Kollegen da auch sehr gut. Die können tatsächlich so Stückchen aus der Leber rausholen, machen sie auch bei Menschen zur Diagnostik und dann kann man die weiter wachsen lassen, die Leberzellen, das ist ganz verrückt. Und dann kann man gucken, wie da irgendwelche Teilchen sind. Dann friert man das Gewebe ein, dann ist es eingefroren und hier sieht man dann diese Transporter. Hier ist so einer im Blutgefäß drin und das kann man vergrößern, dann findet man die wieder und dann sieht man, wie da die Nanoteilchen sind. Und da haben die ganz tolle Bildgebungsmethoden, dass sie aus dem MR gucken, wo ist das, in welches Organ gegangen und dann können sie das nehmen und können das weiterverfolgen und runter bis auf atomare Ebene sehen, wo ist ein Nanoteilchen hingegangen. Sehr wichtige Methode, um das alles genau zu überprüfen und zu entwickeln. Nun, hier kommt ein Experiment, das ist auch jetzt schon mittlerweile 2012, glaube ich, oder 11 steht da, ein paar Jahre alt, aber es ist eigentlich mein Lieblingsexperiment aus diesem Feld. Da ging es darum, das sogenannte braune Fettgewebe in Funktion zu untersuchen. Und wenn man hört, braunes Fettgewebe, das ist ja so, denkt man, beim Fleischer ist doch immer weiß. Und das Normale, was wir auch alle haben hier, das, was wir alle nicht mögen, das ist auch das weiße Fettgewebe. Das ist das Böse, Schlimme. Das wollen wir alle nicht. Und das Braune ist das Gute. Das Braune, davon haben wir leider nur ganz wenig. Ein paar Gramm ist so hier in dem Bereich am Brust und so ein paar Stellen hier runter und am Hals gibt es so ein paar Stellen des braunen Fettgewebes. Bei der Maus ist das hier in diesem Bereich, wenn man so einen Schnitt macht, würde man das da wiederfinden. Und das braune Fettgewebe hat nur einen einzigen Sinn. Es verbrennt Fett. Es ist super. Wenn Sie genug braunes Fettgewebe haben und das richtig schön aktiv ist, Sie können fressen, so viel Sie wollen, das Fett wird einfach nur verbrannt und alles ist gut und Sie werden nicht dick. Und dann wollen wir mal gucken, wie geht das. Und dazu wurde ein Experiment gemacht mit 2 Sorten von Mäusen. Die eine Maus ist ganz normal im Stall geschlafen. Schön warm, geheizt und die andere Maus im Kühlschrank. Da war es kalt. Und jetzt guckt man sich, jetzt wird der Maus, werden diese Fetttransporter injiziert und dann wollen wir mal gucken, ob die zu dem braunen Fettgewebe gehen und ob das Fett da verbrannt wird oder ob das Fett irgendwo umgewandelt wird und letztlich dann als Bauchspeck bei der Maus landet. Und jetzt kann man, der läuft die Zeit hier oben, wir injizieren diese Transporter mit den Eisenoxidpartikeln, die Kontrastmittel sind. Und jetzt sehen Sie hier bereits nach einer Minute, dass dieser Bereich dunkel wird. Und das heißt, in dem Bereich lagern sich jetzt diese Eisenoxidpartikel, diese Transporter, die Fetttransporter an. Und das ist genau dieses braune Fettgewebe, was man hier dann da hat. Während bei der Maus, die im Warmen geschlafen hat, bleibt es da dunkel. Da ist das nicht vorhanden oder also es ist jedenfalls nicht aktiv. Und dann kann man sich das Ganze auch noch angucken, indem man bei der Maus einen ganz kleinen Schnitt macht und dann mit einer Optik da reingeht und mit einem Mikroskop sich das Gewebe anguckt. Und das hier ist das braune Fettgewebe. Man sieht hier die einzelnen Zellen, ringsrum die Kapillaren, die Blutkapillaren, hier die Zellkerne. Und jetzt schaltet man um auf Fluoreszenzmodus. Und jetzt haben wir nicht Eisenoxid, sondern fluoreszenzgelabelte Transporter genommen. Und dann sehen Sie hier, wie diese Transporter mit den Quantum Dots, die haften jetzt an den Zellen an und liefern dabei wunderbar dieses Fett ab. Das sind Rezeptoren, die dafür verantwortlich sind. Dann wird Heparin gespritzt. Heparin blockiert die Rezeptoren und ruckzuck sind die Fetttransporter auch wieder weg. Und das Fett wird nicht mehr verbrannt. Man kann also diese Funktionen des Metabolismus dann ganz genau untersuchen dabei. Und das war für die Mediziner ein ganz großer Erfolg. Und dass man sowas sehen konnte, das waren Sachen, die man früher mit ganz vielen Mäusen, die alle geschlachtet werden mussten, nachgucken und radioaktiv markieren und weiß der Geier was alles. Und das sind enorme Erleichterungen, die damit in der medizinischen Forschung möglich sind. Jetzt will man natürlich nicht nur solche Systeme haben, die den Fettstoffwechsel mimikrieren, dass wir also den ausnutzen. Wir wollen ja im Prinzip an irgendeinen Krankheitsherd rangehen und wollen da versuchen, unsere Medikamente hinzubringen oder diesen Krankheitsherd im frühen Stadium zu erkennen. Dafür müssen wir vollsynthetische Systeme schaffen und denen klar machen, dass sie am Immunsystem vorbeikommen können. Und das können wir mittlerweile. Das sind aufwendige Prozesse, auf die ich auch nicht im Einzelnen eingehen will, aber man hat solche Teilchen. Diese Teilchen, die werden erstmal ummantelt mit einer Substanz, dann kommen andere Substanzen, diese sogenannten Diblock-Copolymere, die werden da drumherum gemacht, so kleine Hüllen, sehr effektiv, sehr effektive kleine Hüllen sind da drumherum, die man vernetzen kann. Und diese Dinger sind heute wirklich, das ist Stand der Kunst, was weltweit dabei machbar ist. Hier sehen Sie das, hier ist also das Teilchen in der Mitte und hier ist die Polymerhülle drumherum. Hier in der Mitte so eine Art, dieses Polyisopren ist praktisch Gummi und außen drumherum. Das Blaue hier, diese Härchen, das ist das sogenannte Polyethylenglykol und das ist ein Polymer, was so eine Tarnkappenfunktion hat. Wenn man das ganz genau richtig anwendet und das heißt, in der richtigen Belegungsdichte auf die Teilchen bringt und mit der richtigen Kettenlänge, dann bildet das Strukturen, dass das Immunsystem die nicht mehr so erkennt. Die Erkennung funktioniert normalerweise so, dass Proteine aus ihrem Blut auf diesen Oberflächen abgelagert werden, so wie man eine Markierung macht von anderen Dingen, wenn hinterher drauf geschossen werden soll oder sowas, so macht der Körper das auch nur mit einer Proteinkorona, die sich normalerweise darum bildet und die dem Körper signalisiert, das ist ein Eindringling und dann kommen die Fresszellen und fressen das auf. Und wenn man diese blauen Moleküle richtig hier drauf bringt, dann erkennt das Immunsystem das nicht. Dieses Aufbringen dieser Markierung wird ganz, ganz stark verhindert. Und das können wir mittlerweile ganz gut. Das sind diese Partikel und dass wir das können, das kann man hier schön sehen. Das sind wieder Aufnahmen, mikroskopische Aufnahmen der Leber. Normalerweise würden alle Teilchen in 0,nix in der Leber landen und Sie sehen hier im Fluoreszenzmodus oder hier im Kontrastmodus, wie diese Teilchen durch die Leber hindurchlaufen. Mal gucken, kriegen wir das nochmal gestartet? Ja, kriegen wir nochmal gestartet dabei. Und normalerweise würden die hier in den Leberzellen, das sind die dunklen Bereiche, hier aufgenommen. Und da ist überhaupt keine Aufnahme. Wir kommen an dem Immunsystem vorbei. Diese Teilchen können tagelang im Körper zirkulieren, ohne aufgenommen zu werden. Und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass man letztlich rangehen kann und sagen kann, jetzt hängen wir da draußen mal solche Erkennungsmoleküle dran und versuchen, so ein Targeting zu machen, dass wir an Tumore zum Beispiel rankommen. Das ist die Voraussetzung dafür. Hier ist ein Ergebnis, was auch schon ein paar Jahre alt ist, weil die Experimente kann man nicht jeden Tag machen, da muss man immer Genehmigungen für haben, weil das ja Tierexperimente sind. Das ist eins, wo es noch nicht so gut gelungen ist, wo wir aber, das ist wieder so ein MR, also Kernspintomographie, hier ist ein Tumor von einer Maus und hier wurden einfach diese Kontrastmittel, die Eisenoxidteilchen injiziert. Sie sehen, da passiert gar nichts über die Zeit, hier ist die Zeit. Wenn man allerdings einen Antikörper benutzt, der auf den Tumor spezifisch reagiert, dann sieht man, hier wird es dunkel nach 3 Stunden. Also man kriegt da schon was hin, aber die Rate, mit der man das da hinkriegt, die ist immer noch nicht, bei weitem noch nicht gut genug. Und das Frustrierende an der Geschichte, wenn man so will, ist, das ist ein Ergebnis, das ist vor 2 Tagen veröffentlicht worden, am 10. Mai, ein wunderbarer Perspektivartikel in einem Nature-Journal. Da haben sich die Autoren, renommierte Leute aus Kanada und von Harvard Medical School, haben sich die Arbeit gemacht und haben mal rausgefischt, was in den letzten 10 Jahren veröffentlicht wurde, mit welcher Effizienz diese Drug-Delivery-Systeme, wie die heißen, überhaupt an den Tumor rankommen. Man injiziert also und guckt nach, wie viel Prozent kommt da an. Und das ist im Mittel 0,7%. Ist überhaupt nicht das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ganz viel dahin bringen. Und das Dumme daran ist, das war 2005 0,7% im Mittel oder hier sogar ein bisschen mehr. Und in den Arbeiten von 2015 war es auch nicht mehr. Man ist dann nicht weitergekommen und das hat dazu geführt, dass dieses Gebiet auch heute teilweise in Verruf gekommen ist in der Forschung, dass man sagt, ihr kriegt das ja sowieso nicht hin, habt ihr jetzt schon 10 Jahre probiert und das ist der übliche Weg, der passiert in der Forschung. Es kommt was Neues auf, es gibt ein paar Ergebnisse, die sind auch vielversprechend und dann kommt die mühsame Arbeit. Und zu Beginn gibt es immer Leute, die versprechen den Himmel auf Erden und der wird nicht eingehalten und dann wird natürlich die Öffentlichkeit sauer. Man ist im Grunde genommen jetzt erst an einem Punkt, wo man weiß, warum das so ist und was man tun muss. Weil wir jetzt erst langsam verstehen, wie überhaupt diese künstlichen Transporter mit dem Organismus wechselwirken. Und ich sagte Ihnen schon, das war natürlich naiv, was wir geglaubt haben, einfach nur ein Antikörper. Und ich habe Ihnen gesagt, das Immunsystem spielt uns eine Rolle, aber nicht nur das. Wenn man sich mal anguckt, wie ein Virus, der das kann, am Immunsystem vorbeizukommen, auch nicht immer, unser Immunsystem ist ja auch clever und viele Viruskrankheiten kriegt er ja auch einfach so in den Griff. Aber der hat ausgeklügelte Mechanismen, wie er es letztlich schafft, wenn er im Blutkreislauf ist, wie er dann in die Zelle kommt. Da muss er ja erstmal im Blutkreislauf abgebremst werden, muss auf die Zelloberflächen kommen, muss da haften bleiben, dann muss er der Zelle sagen, jetzt nimm mich auf. Und dann muss er in der Zelle auch noch an die richtigen Stellen kommen und nicht wieder rausgeschmissen werden. Das ist ja eine Meisterleistung. Und da zu glauben, dass ein Molekül das kann, ist natürlich vermessen. Und das ist der Weg, der jetzt gegangen wird in den nächsten 10 Jahren etwa. Die Schlussfolgerung, die die Leute in diesem Artikel auch ziehen, ist, dass man sagt, wir müssen einfach nochmal jetzt mit dem, was wir wissen, nochmal richtig in die Grundlagenforschung gehen und müssen nochmal verstehen, wie diese ganzen Sachen funktionieren. Und das heißt, wir müssen wie die natürlichen Systeme verschiedene Erkennungsmoleküle auf unseren künstlichen Transportern anbringen in bestimmten Mustern, weil das sind alles so Tricks, die die Natur dabei verwendet. Wir haben den Baukasten heute dafür, wir können das machen, wir haben die Chemie entwickelt dafür und die ganzen Methoden sind da und das ist etwas, wo ich überzeugt bin, dass in den nächsten 10 Jahren sehr schöne Ergebnisse kommen werden. Aber und das ist ein positives Aber, auf diesem ganzen Weg hat man auch manchmal Glück. Und zu Zeiten, als wir diese Hüllen noch gar nicht so gut machen konnten, da haben wir das uns auch alles angeguckt, zusammen mit den Medizinern. Und Die Mediziner hatten so Verfahren entwickelt, damit man überhaupt mal guckt, wo gehen die Teilchen hin, über radioaktive Markierung. Und da hat man dann Messungen gemacht mit Partikeln, die auch so eine Hülle hatten. Aber diese Hülle war noch nicht so gut, wie wir sie heute haben. Und das sieht man hier in der sogenannten Blood Clearance Time, also in der Zeit, in der die Teilchen aus dem Blut durch das Immunsystem rausgefiltert werden. Und Sie sehen, nach einer Viertelstunde ist die Hälfte raus, sind die schon weg. Und das kann man sich ganz genau angucken. Ich will nicht auf die Details eingehen über diese Dotierungsexperimente hier. Und man kann gucken, wo die landen. Die landen zu 90% in der Leber und die landen ein bisschen noch in der Milz. Und da ist das. Das ist der natürliche Weg des Immunsystems, wie Eindringlinge bekämpft werden, wie die abtransportiert werden. Und da haben wir natürlich gesagt, blöd, doof, Köten, ja, ist auch wieder alles in der Leber und schön. Da kam aber jetzt eine glückliche Geschichte dazu, nämlich, dass man ein bisschen genauer geguckt hat, wo das in der Leber sitzt. Und die Leber ist nicht nur dazu da, um praktisch als Müllhalde ihres Körpers zu dienen, sondern da werden auch wichtige Substanzen produziert. Im ganzen Fettstoffwechsel zum Beispiel, aber auch die Leber spielt eine große Rolle in Autoimmunkrankheiten. Zum Beispiel bei Multiple Sklerose. Multiple Sklerose entsteht dadurch, dass ein Teil unserer Immunzellen, die autoreaktiven T-Zellen, das sind hier diese Schlägertrupps im Körper, die greifen alles an. So, und die Burschen werden normalerweise in Schach gehalten durch die sogenannten regulatorischen T-Zellen. Also, das ist die Polizei, die passt auf, dass die Schläger hier oben nur die Richtigen verprügeln und nicht aufs Gehirn gehen. Und diese regulatorischen T-Zellen, die werden in der Leber produziert, in ganz bestimmten Zellen der Leber, in den sogenannten Sinusoidalen. Vergessen Sie gleich wieder den Namen, völlig egal. Also, in der Leber, in bestimmten Zellen. Wenn jetzt die Produktion dieser regulatorischen T-Zellen nachlässt, dann gibt es keine Aufpasser mehr und dann spielt das Immunsystem verrückt und greift das Gehirn an. Und das ist die Ursache für MS. Nun gab es hier und überall natürlich forschen die Ärzte an Medikamenten und es gibt auch solche Medikamente, diese hier mit Abkürzungen MBP und MOG, das sind Glykoproteine oder Glykopeptide hier in dem Fall, die sind bekannt dafür, dass sie eigentlich die Stimulation dieser Aufpasserzellen wieder in Gang bringen können. Aber die Ärzte hier fanden keinen Weg, diese zu der Leber zu bringen, an diese richtigen Stellen. Wenn man die injiziert, dann klumpen die zusammen und sind nicht mehr wirksam. Und es gab keine Möglichkeit. Und wir fanden nun durch Zufall, dass unsere Partikel, die aus dem Blut rausgefiltert wurden vom Immunsystem, genau in die Leberzellen reingegangen sind, wo diese Aufpasserzellen entwickelt werden. Und da war es natürlich naheliegend, jetzt die Medikamente zu nehmen, die an unsere Teilchen ranzukoppeln, dann zu injizieren und siehe da, auch in der Tat, es passierte, die Produktion der regulatorischen T-Zellen setzte wieder ein. Und das hier sind Versuchsergebnisse an einem Mausmodell. Das ist nicht MS, aber das beste Modell, was die Medizin dafür kennt. Und das sind Mäuse, die entwickeln nach 10 Tagen die Symptome von MS. Und diese Symptome sind hier in dieser Skala gezeigt, dieser Score hier. Je höher der ist, desto stärker ist die Krankheit ausgebrochen. So, und man sieht, die sind so gezüchtet, nach 10 Tagen passiert das, wenn man denen Placebos gibt. Placebos ist hier PBS, das ist nur eine Pufferlösung und die Nanopartikel alleine. Dann kriegen die MS so, wie es sein soll. Wenn wir denen aber gleich von Anfang an unser Zeug geben, unser Wundermittel, wo die Nanopartikel mit diesem Glykopeptid versehen ist, entwickelt sich kein MS über die ganze Zeit. Sogar wenn MS ausgebrochen ist, die Symptome, sieht man, scheint es so, als würden die langsam zurückgehen dabei. Die Mediziner waren völlig aus dem Häuschen, als sie diese Ergebnisse gesehen haben, haben daraufhin gleich natürlich auch ein Patent geschrieben und haben eine Firma gegründet. Und das ist die Pressemitteilung von diesem Jahr, 22. März 2016, Ausgründung hier in Hamburg von der Firma Evotec. Erste Finanzierungsrunde ist erfolgreich geschafft worden. 14 Millionen haben sie eingeworben. Im nächsten Jahr sollen die ersten klinischen Tests an Menschen erfolgen mit dieser Medizin. Das ist einer der wirklich allerersten Erfolge, wenn das dann auch so alles klappt, die diese Nanomedizin liefert. Aber noch mehr oder weniger zufällig. Okay, so viel dazu. Ich bin mit diesem Nanoteil jetzt schon so ziemlich durch und ich will Ihnen noch 2-3 Minuten was erzählen, wie sich das Ganze auch noch größer in eine Forschungslandschaft hier in Hamburg einbettet und auch gleich in eine, wo man sagen kann, also Hamburg ist wirklich spitze, ganz vorne. Und zwar mit dem Exzellenzcluster, dem Bundesexzellenzcluster CUI, der draußen auf dem Bahrenfeld-Campus passiert. Die Idee ist da, dass über die Investitionen, die in Hamburg getätigt wurden in den letzten Jahren, das sind 1,5 Milliarden Euro gewesen auf diesem Gelände, in die neuen Strahlquellen, die es dort gibt, den freien Röntgenlaser und das neue Synchrotron Petra 3, dass man damit Forschungsmöglichkeiten hat, zusammen auch mit anderen Sachen, die noch gebaut worden sind, die fast einmalig auf der Welt sind. Und was man damit kann, ist so ein kleiner Durchbruch, ein historischer Durchbruch in der Wissenschaft. Man kann nämlich Atome in Aktion beobachten. Diese Idee, praktisch einen Film zu machen, wie sich Atome bewegen. Das hier ist ein Überblick, das ist das Gelände. Hier ist der neue Synchrotron hierbei und ein kleiner Laser. Und dann kommt noch Flash dazu, ist auch ein Laser. Und hier sind so viele Sachen, also ganz egal, sehen Sie nur, es ist ganz viel gebaut worden und hier ist dieser ganz lange Tunnel bis nach Schenefeld raus, der jetzt im nächsten Jahr in Betrieb gehen soll, wo man damit die modernste Röntgenquelle der Welt hier in Hamburg hat. Und das ist diese Geschichte. Und was man letztlich macht, ist, man erzeugt ganz kurze Röntgenblitze und kann mit diesen Röntgenblitzen Strukturen bestimmen. Und wenn man kurze Blitze hat und damit Aufnahmen machen kann, dann kann man in verschiedenen Zeitbereichen sich alle möglichen Prozesse angucken. Chemische Reaktionen, angefangen von ganz elementaren Dingen wie Bewegung von Elektronen, kollektive Bewegung, molekulare Erkennung, hier kommt die Biologie rein, Nanopartikel und alle möglichen Sachen. Und das Prinzip ist ganz einfach und ist so ähnlich wie etwas, was vor 150 Jahren schon einmal gemacht wurde, wo sich die Gelehrten in San Francisco dem ungeheuer interessanten Problem genähert haben und sehr lange Diskussionen geführt haben, ob bei Pferden im Galopp alle 4 Beine irgendwann oben sind oder nicht. Die bewegen sich so schnell, dass das menschliche Auge das nicht auflösen kann. Und dieser gute Bursche, der Edward Muybridge, der hat dann Kameras aufgestellt und einzelne Bilder gemacht und wenn man die hintereinander abfährt, das war der Beginn natürlich der Filme, dann sieht man, dass die alle in der Luft sind. Und genau das Gleiche machen wir auch, nur wir haben eben nicht so eine Kamera mit Blitzlicht, sondern wir haben diesen schönen Röntgenlaser, der dann da steht und wo man Sachen mitmachen kann. Und damit kann man zum Beispiel Strukturen von ganz großen biologischen Molekülen rauskriegen. Für Röntgenstrahlen gibt es keine Linsen in dem Sinne, aber es gibt Tricks. Wenn man zum Beispiel ein Bild hier, das wäre so ein Dia, mit Röntgen bestrahlt oder mit Licht bestrahlt, dann würden Sie ja normalerweise, wenn das Licht wäre, eine Linse nehmen und könnten hier hinten das Bild wieder abbilden. Das geht mit Röntgenstrahlen nicht. Röntgenstrahlen liefern Ihnen nur ein Streubild. Das ist so ähnlich, weil von jedem Punkt geht wieder eine neue Welle aus, als wenn Sie so eine Wellenwanne haben oder einen Teich und schmeißen da 2 Steine rein oder sowas. Dann können Sie aufgrund dieses Musters zurückrechnen, wo die Steine hier reingefallen sind und wo die gelandet sind. Kann man sich vorstellen, dass das natürlich damit zu tun hat. Nur bei so einem Molekül ist das kompliziert. Und hier ist so ein Beispiel, das war das erste Testsystem, was die Gruppe um Henry Chapman damals verwendet hat, wo sie aus dem Streubild dann zurückrechnet und tatsächlich wieder dieses Abbild hier rauskriegt. So als kleinen Test, diese kleinen Cowboys da. In Wirklichkeit, das ist hier das ist die Experimentierhalle, ganz schön ordentliches Ding und man macht jetzt ganz kleine Proteine, ganz kleine Proteinkristalle, jagt die durch so eine Düse durch und trifft die ab und zu mit einem unglaublich intensiven Laserstrahl, Röntgenlaserstrahl. Die kleinen Proteine explodieren dabei, aber die Explosion dauert viel länger, als dass wir dieses Streubild haben. Wir haben das Streubild schon, wenn die noch intakt sind und dann merken die erst, oh wei, ich habe einen drüber gekriegt und explodieren. Aber wir wissen schon, wie sie ausgesehen haben. Und aus diesem komischen Muster, was dann da ist, kriegt man solche Punkte dreidimensional, Das ist wie ein Super-Sudoku mit allen möglichen nicht bekannten Stellen da drin. Das ist echte Tüftelei, daraus die Struktur zurückzurechnen. Und das können die da ganz super gut. Und das können die machen. Und einer der Erfolge zum Beispiel, den man dabei hatte, oh, da ist ein Bild verloren gegangen, nee, da ist es, dass damit eine Proteinstruktur aufgeklärt worden ist von dem Erreger, der von einem Enzym aus dem Erreger der Schlafkrankheit. Es sind ungefähr 60 Millionen erkrankte Menschen, leiden an dieser Schlafkrankheit. Und es gibt eben ein Enzym, das lebenswichtig ist für diesen Erreger. Und dieses Enzym haben wir Menschen auch. Nur das menschliche Enzym, das ist ein Protein, sieht ein ganz kleines bisschen anders aus. Und jetzt ist es den Forschern da gelungen, hier genau rauszukriegen, wo der Unterschied in diesem Enzym von dem Erreger und von dem des Menschen ist. Und das ging nur mit solchen Lichtquellen. Und jetzt geht die Medizin ran, die Pharmazie, und das ist moderne Pharmazie, und die weiß, dass genau hier oben in der Stelle, wo die sich unterscheiden, müssen sie jetzt ein Medikament entwickeln, was da genau reinpasst und die Bewegung dieses Erregers, dieses Enzym oder dieses Enzym damit ausschaltet. Das kann man machen, wenn man weiß, wie das aussieht. Da haben wir auch die theoretischen Methoden heute für, um sowas zu tun. Das muss man nicht ausprobieren, das kann man designen, so ein Molekül. Und das ist in der Tat, was da passiert. Oder als allerletztes Beispiel, so praktisch die Teflonpfanne, der aus dem ganzen Entwicklungsbereich dieser hochkomplexen Laser, unser Kollege Dwayne Miller da, hat ein Verfahren entwickelt, wie man mit Hilfe von Lasern Chirurgie heute betreiben kann, ohne Narbengeneration, ohne Narben zu generieren. Hier sehen Sie das. Hier wird ein Stück Hühnchenhaut durchgeschnitten mit diesem Laser. Da stinkt nichts, da brutzelt nichts. Wenn Sie heute mit herkömmlichen laserchirurgischen Verfahren sind im OP, das stinkt nach verbranntem Fleisch, das ist sehr unangenehm. Oder hier, wie also aus der Haut so ein Stückchen, Sie sehen gar nicht, dass was passiert auf der Haut, da wird mit dem Laser, mit den Laserstrahlen draufgegeben. Die haben eine bestimmte Wellenlänge und sind ganz kurz, in der Zeit können die Zellen nicht verbrennen. Hier für alle geplagten Eltern, deren Kinder sich Tattoos haben machen lassen, die kann man damit auch entfernen, wie man hier sieht auf diesem Bild. Oder als letztes Bild, was ich Ihnen heute zeigen möchte, wo es wirklich eingesetzt wird in einem großen Team mit den Ärzten am UKE, um Operationen durchzuführen. Hier sieht man das, ganz komplizierte Operationen an Stimmbändern. Und hier oben wird geschnitten und Sie sehen, das Gewebe geht auf, es gibt keinen Tropfen Blut dabei. Die schneiden mit einer Präzision, dass genau eine Zelle in der Mitte durchgeschnitten wird und nichts weiter. Bleibt keine Narbe übrig an der Stelle. Das ist ein Abfallprodukt dieser ganzen Grundlagenforschung, so wie ich meinte, die Teflonpfanne der Weltraumfahrt, die es eben bei solchen Geschichten auch gibt. Ja, ich bin am Ende meines Vortrages. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben in das, was so in den Küchen der Forscher momentan kocht und wohin die Reise geht und dass man da noch wirklich deutlich mehr erwarten kann als irgendwie eine kratzfestere Oberfläche auf dem Handy oder sowas. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus